Radio Darmstadt. Radadadadada.
Ja, herzlich willkommen Sie beide hier bei uns im Radiostudio von Radio Darmstadt. Hallo.
Hallo, hallo. Guten Abend.
Ja, das ganze Motto an dem Abend stand unter einem für mich sehr beeindruckenden Titel. Nennen Sie ihn mal selber.
Ja, der Titel ist zwischen Ausdruck und Eindruck, Innenansichten des Musikers. Und hier handelt es sich nicht nur um ein Wortspiel mit Ausdruck und Eindruck, sondern das ist wirklich eine Kardinalfrage für jeden ausübenden Musiker. Bei allem Bemühen nach außen einen gelungenen Ausdruck zu liefern, hat man doch ein Innenleben. Das sind Resonanzen, das sind neurologische Abläufe, das ist der Kehlkopf als körperinneres Organ. Und wir haben dieses Konzert dieser Thematik gewidmet und haben Musiker da gehabt, die bereit waren, ja, den Deckel ihres Topfes zu lupfen und mal hineinschauen zu lassen. Und das Ganze wurde moderiert durch meine Person, um die Brücke zu schlagen zum Publikum, ja, damit auch Hörerfahrungen des Hörers eingebunden werden in diese Thematik.
Ja, und genau das war das, was ich von Anfang an dachte. Ist es ein Wortspiel oder steckt da einfach mehr dahinter? Und ich war wahnsinnig vorwitzig, wie sagt man schon, wie ein kleiner Junge, bin nach Schloss Lichtenberg gekommen, habe mir selber angeschaut und ich war wirklich, ja, wie sagt man, hin und weg. Also tief beeindruckt. So, beeindruckt von zwei Menschen, die dahinter stehen. Vielleicht stellen Sie sich im Moment gerade erstmal kurz für die Zuhörer vor.
Ja, mein Name ist Johanna Romert-Landsettel. Als ehemalige Darmstädterin bin ich hier in der Musikszene mit Geige und Bratsche aufgewachsen und seit 30 oder über 30 Jahren in Lichtenberg beim Lichtenberger Institut Mitarbeiterin, Mitausbilderin, jetzt mit in der Leitung. Und ja, meine große Leidenschaft ist natürlich die Stimme. Man sagt so landläufig, dass für den Musiker sehr wichtig ist, dass er eine gute Technik hat, dass er begabt ist und musikalisch, und ich würde dem auf jeden Fall noch hinzufügen, wir brauchen eine Beziehung zur Physiologie, und das ist unser Auftrag in Lichtenberg, dass wir diesen Parameter, also die körperlichen Organe und ihre Arbeitsweise, dass wir die mit einbeziehen.
Ja, ich bin der Ehemann dazu, Martin Landsettel, auch Darmstädter, komme aus einer Kinderarztfamilie und habe sehr früh, auch wie Johanna, im Teenageralter die ersten Impulse dieses Forschungsprojektes kennengelernt. Wir waren Versuchskaninchen in den Katakomben der TU Darmstadt. Ein sehr aufregendes Projekt, welches die Ergonomie, die Erkenntnisse der Ergonomie und die Vorgehensweisen nutzte, um die Vorgänge im Körper zu ermessen. Die Vorgänge im Körper bei Phonation und bei Instrumentalspiel. Und diese ersten Erfahrungen waren doch richtungsweisend. Wir waren fasziniert und leidenschaftlich integriert auch in dieses Mitarbeiterteam und haben in den 80er Jahren die Aufbauarbeit des Instituts geleitet, sind heute in der Leitung und sind sowohl als praktisch ausübende Musiker als auch als Pädagogen und Ausbilder tätig. Ich selber habe klassisch Geige studiert, ich habe Orchestererfahrung, sehr viel Kammermusik. Überhaupt schlägt mein Herz für die Kammermusik und seit einigen Jahren ist der Jazz dazugekommen. Ich bin in mehreren Ensemblen als Geiger auch hier tätig und ja, interessiere mich auch sehr für Improvisation.
Absolut spannend. Jedenfalls das Thema für mich als solches und auch die Hintergründe, die wir gerade gehört haben, wie sie so da reingewachsen, sage ich mal, sind. Und ich denke, wir machen jetzt erstmal für unsere Zuhörer ein kleines Musikbeispiel, damit sie einen Eindruck davon bekommen, was man an dem Konzertabend oder Nachmittag war es ja in Lichtenberg gehört hat.
Auf jedem Bild.
Tränen, die Menschen nicht sehen. Da halten die Englein die Augen sich zu und schluchzen und singen die Seele zur Ruhe. Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entrinnt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt, ein Sternlein, ein neues am Himmel erblinkt. Da springen drei Rosen, halb rot und halb weiß, die welken nicht wieder auf Dornenreis. Und die Engel einschneiden die Flügel sich ab und gehen alle Morgen zur Erde herab. Und gehen alle Morgen zur Erde herab. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, du meinst es so gut. Ach, Bächlein, aber weißt du, Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu. Ach, Bächlein, liebes Bächlein, so singe nur zu.
Wunderbare Musik, meisterhaft vorgetragen. Und wie Uwe das eben schon beschrieben hat, gegensätzlicher könnten Seelenzustände nicht sein. Und ich denke, wenn ich mich jetzt auf Ihre Seite schlage, auf die Seite des Publikums, darf man wirklich sagen, wir sind bestens aufgehoben. Das heißt, man kann andocken, entschuldigen Sie dieses umgangssprachliche Wort, und man erlebt sehr viel. Trotzdem wagen wir jetzt ein Experiment, obwohl wir im Grunde, wie gesagt, gut aufgehoben sind, und das könnte jetzt so weitergehen, man wird also neugierig auf die verbleibenden, übersprungenen Lieder, wagen wir jetzt das Experiment, doch zur Sprache zu bringen, was bei aller Vielfältigkeit der Ausdrucksformen, also alles, was nach außen geht, zum musikalischen Ausdruck geben, was konstant oder wechselhaft in dem Inneren stattfindet. Das heißt, ich bitte dich jetzt im Namen aller, etwas Aufschluss darüber zu geben, woran spürst du den Kontakt zur Schwingung, die Ausdehnung selbiger, und wie erlebst du das?
Also ich gehe, wenn ich jetzt erstmal abgesehen von den verschiedenen emotionalen Zuständen, orientiere ich mich grundsätzlich und hauptsächlich erstmal am Klang. Daran versuche ich mich zu orientieren, entlang zu hangeln sozusagen. Dadurch habe ich, wenn ich das Gefühl habe, dass der Klang in meinem Körper ist, habe ich das Gefühl, es reguliert sich vieles von selbst. Natürlich gibt es, wenn man auf der Suche ist nach dem Klang, dass wir ja Sänger gerne sind, weil wir Klang brauchen und lieben und süchtig danach sind. Gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie komme ich dazu, zu einer Empfindung, dass ich den Klang im ganzen Körper spüre? Das heißt, es gibt die Möglichkeit, erstmal die Kopfräume oben zu bedienen, um erstmal ein Raumgefühl und ein Klanggefühl für den oberen Bereich zu kommen und danach zu versuchen, den Klang durch den Körper zu führen, eine Art vertikales Gefühl zu empfinden, das einen stabilisiert und das ein sehr großes Wohlgefühl entstehen lässt. Das kann ich vielleicht kurz an einem kleinen Beispiel, gerade an dem letzten Lied, das ich gesungen habe, an dem dritten Lied, mal kurz demonstrieren, welche Möglichkeiten es gibt, damit zu experimentieren, damit Sie mal akustisch rein hören können, wie sich der Klang unterscheidet und welche Möglichkeiten oder wie man der Sache auf den Grund gehen kann. Ich würde beginnen oben erstmal, dass ich nur den Bereich beleuchte um den Kopf herum.
Treues Herz in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Beet.
So weit, so gut. Fühlt sich schon mal ganz gut an für mich. Und jetzt versuche ich, da ich ein Klanggefühl, einen Ansatz habe für den Klang, versuche ich den jetzt dem nachzugeben, nachzuspüren und versuche, was passiert, wenn ich den Weg Richtung Kehlkopf, Richtung Körper gehe, was passiert damit?
Herz in Liebe vergeht, da welken die Lilien auf jedem Beet. Da muss in die Wolken der
kleine Unterschiede auf dem Weg nach unten, für mich gut spürbar. Es kommt ein Raumgefühl mehr noch dazu. Es hat positive Auswirkungen auch auf den Atem. Und das wäre meine Sache, die ich erstmal einbringen würde, dass man versucht, den Klang, dieses Klangwohlgefühl immer zu erreichen. Muss man natürlich viel damit experimentieren und daran arbeiten. Ich hoffe, Sie konnten auch ein bisschen.
Zwischen Ausdruck und Eindruck, Innenansichten des Musikers. So der Titel der heutigen Sendung Kulturradar in Darmstadt. Und bei mir zu Gast sind Frau Johanna Romert-Landsettel und Martin Landsettel, beide vom Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie. Sie hörten ein akustisches Beispiel aus dem Konzert, was am 31. Mai diesen Jahres in Lichtenberg stattgefunden hat, im Schloss in einem wunderbaren Saal. Wie hieß der Saal?
Das ist der Kaisersaal.
Der Kaisersaal war das. Also er hatte schon räumlich, bautechnisch die richtige Atmosphäre für solche Art von Musik. Die Akustik, damals hat man ja die Räume wirklich für die Musik, glaube ich, noch gebaut und auch sich überlegt, wie man das machen muss. Heute macht man das alles nur auf dem technischen Computer mit, sag ich mal, viel akustischer Dämpfung etc. pp. Das braucht man damals alles gar nicht. Damals ging man anders, glaube ich, mit solchen Dingen um. Und das sprach für sich irgendwo. Also der Raum hat für mich jetzt als Toningenieur schon mitmusiziert, was ich ganz toll fand, ja. Stimmphysiologie. Ich wusste eigentlich bisher, ich bin jetzt ganz ehrlich, gar nicht, was das ist und wie das so geht und was da so im Hintergrund steht. Ein Stichwort, was Sie genannt hatten vorhin, war Leitgefühle etc. etc. Klären Sie doch mal mich und auch die Zuhörer auf.
Ja, die Physiologie der Stimme. Es ist völlig verständlich, dass das in einem etwas sperrig erscheint. Denn Singen hat so den Ruf, es ist natürlich, es ist gesund. Mhm, ja, im Grunde könnte es ja jeder. Und jetzt kommt da ein Forschungsanliegen, welches den Körper untersucht. Und man muss dazu wissen, dass die Menschen, die beruflich singen, auch Menschen in Sprechberufen, also wenn die Stimme wirklich beansprucht wird, wir eine große Misere zu beklagen haben. Es gibt eine sehr ungute Selektion unter den Musikern durch ein gesundheitliches Ausscheiden. Nicht gesundheitlich im Sinne von, der Körper lässt insgesamt nach in seinen Stärken, sondern der Kehlkopf bekommt ein Problem. Gerne sind die Stimmlippen selber schwächstes Glied der Funktionskette des Singens. Und das war der Hintergrund, warum die Arbeitswissenschaft in Darmstadt sich anschickte, dieses sehr aufwendige Forschungsunternehmen zu starten und vor allen Dingen die Gründung des Lichtenberger Instituts, welches ein Ort ist für die praktische Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse. Ja, das ist der Hintergrund für dieses Unterfangen. Und wir hatten jetzt ein Beispiel, welches das im Grunde ja verlautbart. Wir hörten Uwe Stickert, einem lyrischen Tenor, der auch als hervorragender Oratorien- und Liedersänger Karriere macht. Er hat unter Daniel Barenboim, Neville Marriner und Helmut Rilling gesungen und ist seit Jahren mit dem Lichtenberger Institut in Kontakt, kommt in regelmäßigen Abständen, um genau diese Arbeit anzugehen, die wir jetzt hören durften. Und hier hat ein Profi, der im Grunde seine Geheimnisse nicht verraten müsste, Aufschluss darüber gegeben, erstens, dass er sich mit diesen Themen beschäftigt, dass es ihm also wert ist, diese Dinge zu unterscheiden, dass er dafür eine Sprache entwickelt. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Wir haben eine große Begriffsverwirrung im Bereich der Musik. Und dass das überhaupt kommuniziert wird mit einem Publikum. Und was er beschrieben hat, dass ein Klang die Kopfräume kontaktieren kann oder durch den Kehlkopf einen tieferen Ansatz findet und sich vertikal nach unten ausdehnt, das sind keine geschmäcklerischen Richtungen, der eine hat es gern heller oder dunkler bei einem Schubert-Lied, sondern das sind stimmfunktionale Bedeutungen. Denn der Kehlkopf unterliegt einer Eigenanregung, während er Klang produziert. Sein neurologisches Gerüst ist nicht nur dazu da, ihn möglichst optimal zu steuern für eine Leistung nach außen, sondern die eigenerzeugten Schwingungen wirken zurück über eine Rückkoppelung und bewegen etwas im Körper. Und das ist ein Forschungsgegenstand. Was er also, ich finde, in einer wunderbaren, dynamischen und mitteils leidenschaftlichen Art hier gezeigt hat, war eine Eröffnung der Sinnlichkeit für den Körper, und das wird hiermit auch ausstrahlen, dass Physiologie jetzt nicht nur ein Thema ist, wenn etwas nicht mehr funktioniert, man bräuchte Therapie und einer muss mich mal untersuchen, sondern diese inneren Körperräume sind ein Bereich der Inspiration. Das könnte ein Leitgefühl werden zum Singen, wenn er spürt, eine dieser beiden Formen lässt ihn nicht nur besser durch das Lied kommen, sondern erlaubt dem Kehlkopf effizienter Klang zu produzieren.
Ja.
Und ab dann hat der Begriff Leitgefühl seine Berechtigung.
Ja. Absolut spannend. Also ich habe mir da bisher wirklich noch nie Gedanken drüber gemacht, das auch nicht wirklich wahrnehmen können, weil wenn das Bewusstsein, das Wissen nicht da ist zu solchen Zusammenhängen, klar, dann tut man sich irgendwo schwer. Also man spürt vielleicht, da ist was, aber man kann es nicht einordnen, man kann es nicht wirklich nutzen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, kann ich jedenfalls so aus dem, was Sie erläutern, gerade für mich selber erkennen. Ja? Also ich versuche es mal auf die technische Ebene so ein wenig zu transponieren. Wenn ich zwei Lautsprecher habe, und da kommt Musik raus. Das hört sich in einem Raum gänzlich anders an wie in anderem Raum, weil der Raum selber im Gesamtsystem mitspielt. Und allein dieses Wissen ist schon unheimlich wichtig, ja, wie ich zu Hause meine Lautsprecher so positioniere, dass sie wirklich ihren Klang entfalten können, was ja quasi so die Stimmbänder sind. Ja. Und wenn ich dann so gucke, man spricht ja von Kopfstimmen, also die oben oberen Bereich des Kopfes sich entwickeln und einer Bruststimme auch, also wo der ganze Brustraum mehr mitresoniert. Das sind ja alles Dinge, die man irgendwo lernen muss, wissen muss, um das dann entsprechend einsetzen zu können. Ist das so, wie ich das versuchte?
Ja, es ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, wie fremd doch Klang letztlich ist, wenn man ihn hört.
Ja, ja.
Und man kann etwas überspitzt sagen, in einem Saal mit 100 Zuhörern und einem Protagonisten auf der Bühne gibt es eine Person, die nicht weiß, wie es wirklich klingt. Das ist der, der gerade singt. Denn er hat einen völlig anderen Eindruck als der Hörer, der einige Meter entfernt ist. Und deswegen ist der Begriff Leitgefühl auch ein heikler Begriff, ein belasteter Begriff. Es gibt einen regelrechten Schwarzmarkt an den Musikhochschulen. Es werden Begriffe, Forderungen, Empfindungsbilder gehandelt wie eine heiße Ware. Oft nicht mit einer Anbindung an die Physiologie.
Ja.
Da hat etwas geklappt. Ja. Eine begnadete, singende Person kam zu dem Schluss, dass sie auf dieses und jenes achten kann. Und das wird gerne rigide, undifferenziert eingefordert von einer Studentenschar. Und da passiert Schaden.
Ah, okay, okay, ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir spielen nochmal eine Hörprobe. Und zwar haben wir jetzt ein Stück ausgewählt, nennt sich Orphée en Eurydike. Es singt die Gisela Romert Alt.
Thank you.
Soweit das Musikbeispiel am Gesang Gisela Romert als Stimme live am 31. Mai diesen Jahres auf Schloss Lichtenberg.
Da darf man vielleicht etwas noch dazu erläutern.
Ja,
Gisela
gerne.
Romert ist die Gründerin des Lichtenberg-Instituts, Mitbegründerin gewesen vor 33 Jahren. Mhm. Und sie ist 83 Jahre in diesem Konzert.
Und, wow.
Ich konnte natürlich über die Jahre ihren Werdegang als Tochter miterleben und ich muss wirklich sagen, ich ziehe den Hut davor, wie sie als Künstlerin nicht einen Stopp gemacht hat, ihr eigenes Können zu stabilisieren, sondern sie hat sich die unbequemen Fragen geleistet. Ist das alles? Gibt es was, was ich noch nicht weiß?
Ja,
sie hat alles hinterfragt, von rechts auf links gedreht und das hat natürlich auch mein Leben sehr geprägt.
Das kann ich mir vorstellen. Ein Geschenk.
Mhm.
Toll, ja. Aber für mich faszinierend. Ich habe da gleich noch einen weiteren Gedanken zu, im Sinne von, okay, da muss also neben dem Künstler irgendwo auch so ein Stück Wissenschaftler in ihr sein. Also diese ständige Neugier, der Sache auf den Grund zu gehen, mehr zu erfahren. Ist das richtig?
Absolut. Zum einen hat sie ein medizinisches Grundstudium absolviert, bevor sie mit der Musik begann.
Ja, ja.
Dann hat sie langjährige Erfahrungen an Hochschulen als Lehrbeauftragte.
Mhm.
Und neben ihrer Konzerttätigkeit war natürlich die Ehe mit ihrem Mann, Professor Walter Romert, der mittlerweile verstorben ist, der die Arbeitswissenschaft in Darmstadt aufgebaut hat als leitender Professor, mit der ausschlaggebende Punkt. Das heißt, diese Verbindung von Kunst und Wissenschaft durch Gisela und Walter Romert, das ist im Grunde die Urwurzel dieses Unterfangs.
Ah, ja, ah, ja.
Und ich denke, auch bei dem Gesang wird deutlich, dass sie sich nicht nur einfach dem Ausdruck, wie man jetzt Gluck singt, widmet, sondern es ist eine sehr enge Beziehung zum Klang, die Rückbezüglichkeit des Klanges, also die Wirkung der Schwingung zurück auf den Ursprung, sprich Kehlkopf und Vokaltrakt. Das ist ein Thema, dem sie sich im vollen Umfang widmet.
Ja.
Das hat sie auch verlautbart während diesem Konzert durch ein, man darf sagen, ein kleines Statement. Da hat sie sehr komprimiert ihren Erfahrungshintergrund zusammengefasst.
Ja, da hören wir jetzt mal rein.
Die Innenwelt meines Singens wird von einer sich über Jahre entwickelten Substanz und Wesensveränderung des in mir erzeugten Klanges getragen. Das höher schwingende im Klanggefüge hat die tiefer schwingenden Anteile im Klanggefüge so durchdrungen und transformiert, dass ein neuer Aggregatzustand von Schwingungsausbreitung in den Körperhöhlen dominiert. Diese Veränderung ändert zugleich das Körperverhalten, das Ausdrucksverhalten und vertieft die Empfänglichkeit sinnlicher Eindrücke, die dann im Erleben umfänglicher Körperresonanz kulminieren. Der Verdacht einer überformten Subjektivität schwindet vor der Beachtung strenger Regeln der Physiologie und der über Jahrzehnte erprobten pädagogischen Übertragbarkeit innerer Zustände. Das Lichtenberger Modell ist im Status nascendi ausgerichtet auf eine Vision, die ihre Hände nach uns ausgestreckt hat.
Ja, auch für mich beeindruckende Worte von Gisela Romert zum Thema Stimme, Gesang. Ich bin jetzt noch, wo ich zum zweiten Mal höre, ich war ja live dabei, irgendwo tief beeindruckt, was eine Stimme ist, wie sie sich entwickelt und wie wir damit umgehen. Und ja, das Wort ist wieder bei Ihnen. Es gibt da sicher noch ganz viel mehr zu berichten.
Es sind natürlich mehrere Dinge genannt worden in diesen Aussagen, aber der Begriff hohe Frequenzen ist gefallen, relativ zu Anfang.
Ja.
Und das verdient eine Unterstreichung, weil hohe Frequenzen hier gemeint ist in Bezug auf das Frequenzspektrum. Wenn wir Klang erzeugen mit der Stimme, entwickeln wir ein ganzes Bündel von Frequenzen. Und den hohen Frequenzen, das ist also weit über den Melodiebereich hinaus, sondern im Bereich der Obertöne, kommt eine wichtige Bedeutung für die Physiologie zu, da sie für die Eigenresonanzen in den inneren Kopfräumen zuständig sind.
Ja.
Die Ohrräume sind klein, haben einen kleinen Durchmesser und die Eigenresonanzbereiche sind im Kilohertzbereich. Wenn man also musiziert und der Klang nicht nur nach draußen geht in dem Empfinden, sondern man sehr wohl die Resonanzen in diesen kleineren Höhlen, und der Kopf ist ein ganzes Labyrinth von Höhlen, wenn man die bewusst wahrnehmen lernt, trifft man auf eine Beziehung der stehenden Schallwelle zu eben diesen Resonanzen. Und hier fallen sehr wichtige sensorische Entscheidungen. Es gibt Rezeptoren, die reagieren auf Schwingungen. Diese ändern den Tonus in Funktionszusammenhängen. Das bedeutet also ostarische Röhre, Gaumen, Zungengrund, die Schleimhäute, die den Mund und den Rachen auskleiden. Also Bereiche, in denen man sehr schwer willensgesteuert technisch arbeiten kann. Hier steuern diese Frequenzen durchaus den Tonus und ein, wir nennen das ein Gewebsverhalten. Also eine Verhaltenswelt, die sich deutlich von dem muskulären, steuerbaren Verhalten unterscheidet.
Aber denke ich mal, für den Klang oder den Gesamtklang, der sich da entwickelt, ganz entscheidend irgendwo ist.
Absolut.
Also ich kenne es aus der Instrumentenkunde heraus, weil Sie sagten, es ist weit oberhalb des Melodieumfangs, also da, wo quasi die Grundtöne liegen. Und ein Grundton, also beim Kammerton A beispielsweise, diese typischen 440 Hertz, ja, ist ja beim Klavier, bei der Geige und bei einer Posaune und Saxophon absolut identisch. Aber die Instrumente klingen ja für uns unterschiedlich. Und das machen ja die sogenannten Formanten, also die Oberschwingungen, die Töne, die da ganz weit oben drüber liegen vom Frequenzspektrum her, wo Sie vorhin Kilohertzspektrum sagten, also die tausende Hertz, also bis zu 16.000 Hertz, was man normalerweise als Mensch hören kann. Und da hat jedes Instrument zu seinen eigenen Fingerabdruck, was den Klang für uns ja überhaupt erkennbar macht.
Und ja,
ist das bei der Stimme dann genauso? Also warum hört sich ein Günther Eisbach anders an wie ein Martin Landsettel? Das war genau dieser Effekt, dass dieser Fingerabdruck, diese Obertöne, diese hohen Frequenzen bei mir anders sortiert sind wie bei Ihnen?
Ja, also es ist eine Fülle von Faktoren. Diese hohen Frequenzen und die besagten Formanten, die Gruppierungen von Obertönen, die dem Ganzen eine gewisse Charakteristik geben, mal in Richtung Nasalität oder Schärfe, auch Vokalfarben sind Formanten oder Sonorität, die werden, das veranschaulichen die Instrumente natürlich auch durch ihr verschiedenes Aussehen, dadurch deutlich beeinflusst. Allerdings muss man auch sagen, es geht natürlich viel komplexer zu, die Einschwingungsvorgänge spielen eine große Rolle und in unser beider Stimmorgan schwingt Gewebe, also Schleimhäute, Faszienmaterial, das ist Biomasse, die sich selber äußert durch ihre Schwingung und das macht eine Art Ursprache aus, eine kommunikative Ebene, die durchaus auch widerspiegelt, wie es in dem Organismus vonstatten geht, ob da etwas unter Druck steht oder frei durchschwingt, jenseits der Worte, die man so wählt.
Faszination pur. Wir haben jetzt noch ein weiteres Beispiel an Musik, eine Moderation, ein Gespräch mit der Eleonore Maguer. Sollen wir das jetzt mal reinspielen?
Ja, gern. Ich sage gern vorher dazu, dass Eleonore Maguer auch eine Darmstädterin ist, die allerdings jetzt international unterwegs ist. Und man hört sie an der Mailänder Scala, Wiener Staatsoper und Semperoper Dresden, um nur einige zu nennen. Also wir konnten uns auch hier glücklich schätzen, nicht nur einen Star dazu zu gewinnen, sondern jemand, der sich über Jahre auf diese Arbeit einlässt und auch widerspiegelt, welche durchschlagende Bedeutung das für den Moment auf der Bühne haben kann. Hier geht es also nicht um Stimmschrauberei für Physiologieinteressiertes, sondern das ist das pralle Leben des Musikers. Wir hören jetzt gleich solch ein Beispiel.
Ja.
Weil für mich diese innere Wahrnehmung oft ein sehr großer Unterschied ist zu dem, was ich dann außen wahrnehme oder auch was für uns Interpreten immer wieder ein großes Problem darstellt, wenn man sich auf einer Aufnahme anhört und denkt, das bin ja gar nicht ich, oder auch vielleicht Zuhörer manchmal eine Aufnahme anhören und denken, ich war doch dabei, das war doch ganz anders und der Klang war ein ganz anderer, weil ja immer wir auch unsere eigenen Ohren, unsere eigenen Knochen eine ganz andere Wahrnehmung sind als das, was der Raum dann wiederum zurückgibt und dann, was der Raum in einem Mikrofon auf einer Aufnahme wiederum mitnimmt. Deswegen würde ich einfach nochmal das Experiment machen. Ich halte mir jetzt die Ohren zu. Vielleicht merken Sie gar keinen Unterschied, aber für mich macht es danach im nochmal Singen einen großen Unterschied.
Wunderbar, der Unterschied. Deutlich nachvollziehbar und ich denke wieder nicht nur im Fall des selber Agierens, sondern auch des Adaptierens. Ja. Es ist dann doch auch unser Kopf, unsere Ohren, die da betroffen sind. Nebenbei wirst du in die Geschichte eingehen als eine Sängerin, die sich die Ohren zuhält beim Eigensinn. Das gab es, glaube ich, noch nicht. Genau. Kann man noch einmal auch zu dem Aspekt von vorher, kann man zu dieser Empfindung, die da stattfindet in dir, noch etwas Beschreibendes sagen? Wie erlebst du das? Ist das eine Aufgabe, die man absolviert und man bleibt hoffentlich da dran? Oder übt das einen Reiz aus? Ist das eine Stimulanz?
Also die Beschäftigung mit zum Beispiel, dass man sich auf eine ganz bestimmte kleine Komponente konzentriert, ist ja auch ein großer Bestandteil dessen, was die Arbeit mit Frau Romert ausmacht, wenn wir auch hin und wieder mal uns dann tatsächlich nicht nur mit einem Ton beschäftigen, sondern mit einer ganzen Phrase. Da kommt es einem vor, wie als ob ein Universum sich plötzlich eröffnet. Und einerseits ist man wahnsinnig unzufrieden, weil man nicht den Klang, den man in einer Übung machen kann, sofort reproduzieren kann. Und dennoch ist es sehr seligmachend, wenn ich merke, es können ein paar Sachen bleiben. Und wenn ich nicht bei 100% bin, vielleicht habe ich dann 70%. Und die 70% sind auf jeden Fall 50% mehr, als ich vorher hatte. Sozusagen dieses Dilemma hat man immer, dass man nicht ganz das gleich umsetzen kann, was man in der Übung erlebt hat. Aber je mehr das passiert und man auch eben in der Musik umsetzen kann, desto befriedigender ist eigentlich das Erlebnis. Es ist machbar. Ja.
Noch eine letzte Frage, einfach aus der Erinnerung. Das, was sich bei dem Ohrenzuhalten in dir ereignet hat, würdest du das eher beschreiben mit einem Licht? Also hat das mit hell-dunkel zu tun? Oder ist das glatt-rau, spitz-stumpf?
Also wenn man sich die Ohren zuhält und dabei singt, kommt manches einem sehr viel unvollkommener vor. Man hat das Gefühl, man hört viel mehr Kleinigkeiten und die machen es aber auch nochmal. Es ist wie so ein Indikator, dass man denkt, da kann ich einfach nochmal glatter drüber weggehen, ohne auch zum Beispiel vom Gefühl her zu schieben oder noch mehr zu machen, sondern weglassen ist sozusagen dadurch, das Ohr macht einen darauf aufmerksam. Und wenn man danach wieder singt, erinnere ich mich an dieses Gefühl auch, dieses Weglassens oder dieser Purifikation, dieser Reduzierung in gewisser Weise. Und das gibt mir dann die Energie eigentlich. Ja.
Vielen Dank. Gut, hilft uns das einzuordnen. Es geht also um Leitgefühle.
Ja, Leitgefühle. Nochmal vielleicht kurz für die Zuhörer, die später sich zugeschaltet haben, Herr Landsettel, sind Leitgefühle?
Leitgefühle ist in dem Dschungel der Empfindungen, die einen fluten, wenn man musiziert, die Entscheidung, welche dieser Empfindungen durch den Vorgang des Singens leiten könnten. Das heißt, man kann nicht auf alles achten, das ist eine Tüte voll Mücken, sondern man braucht eins, zwei Empfindungen, an die man sich hält. Und da gibt es blumige Beschreibungen. Der eine sagt Schnee auf der Stimme, der andere achtet auf irgendeinen Vordersitz oder was auch immer. Aber unsere Aufgabe ist, dies zurückzuphysiologisieren und wirklich uns auf der Basis der Physiologie zu fragen, was passiert da wirklich.
Seit wann betreiben Sie diese Arbeit?
Gegründet wurde das Institut 82. Ja. Es gab vorher zwei Jahre schon an der TU Darmstadt. Also wir haben jetzt 30 Jahre auf dem Buckel.
Ja, und für mich faszinierendes Wissen. Also ich staune. Also hätten wir Fernsehen, man könnte einen offenen Mund sehen. Ich finde es ganz faszinierend, toll. Inwieweit sind denn diese Aspekte, die Sie erforschen, im Zusammenhang mit der menschlichen Stimme auch übertragbar auf andere Bereiche?
Es wurde parallel das Instrumentalspiel erforscht, schon in den 80er Jahren. Der Grund liegt darin, dass wir ja die gleiche Physiologie haben, wenn wir musizieren. Es gibt nicht den Instrumentalistenkörper und den Sängerkörper, sondern letztlich fällt eine gleiche Entscheidung. Was tut dem Organismus gut? Was kann man auf lange Sicht ausüben? Wie wirkt der Klang auf den Musiker? Und auch hier müssen wir beklagen, dass sich Berufsmusiker mit ihrem Instrument durchaus auch selber schaden. Das sind nicht nur Haltungsschäden, das sind Ohrprobleme. Hier ist ein Forschungsbedarf.
Okay.
Und die Überraschung für uns alle über diese Jahrzehnte, das hat vorher so keiner absehen können, war, wie tief diese Beziehung zwischen Instrument und Stimme doch ist. Und ich sage das jetzt als Geiger, ganz gefärbt durch meine persönliche Erfahrung. Das Instrument ist natürlich ein Fremdkörper, auch wenn sie aus Italien kommt, alt ist und sehr teuer. sie ist ein körperfremder Gegenstand. Und sie ist ergonomisch natürlich kaum anzupassen. Das hat die damals in Cremona nicht interessiert, sondern sie haben einen wunderbaren Gegenstand geschaffen. Also da ist viel Klärungsbedarf, wie man das zum Körper bringt. Aber vor allen Dingen die Aspekte, die vorher zur Sprache kamen. Das bedeutet das Reagieren des Organismus auf Schwingung. Und da sehen wir einen Schlüssel für nicht nur für das Singen, sondern auch für die Beziehung zum Instrument. Da gilt es, etwas zu klären mit dem Instrument. Wir hatten vorhin von Formanten gesprochen, von Resonanz in den Ohrräumen. Und dieser Fremdkörperinstrument wird in diesem Punkt herausgefordert. Kann er Bereiche ansprechen über sein hochfrequentes Spektrum, die positive Leitempfindungen für die Feinsensorik und Feinstmotorik des Instrumentalspiels nach sich bringen?
Hat man denn als Musiker sein Ziel erreicht, wenn der Zuhörer im Publikum sagt, der ist ja eins mit seinem Instrument?
Durchaus. Das ist ein, das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, alle kennen, dass wir merken, hier ist eine Verschmelzung, aber man könnte es noch toppen. Nach unserer Erfahrung und auch nach durchaus auch Erlebnissen wie in diesem Konzert, welches wir gerade besprechen, ist ein nächster Schritt getan, wenn der Zuhörer nicht nur das Gefühl hat, der vorne ist eins mit seinem Instrument, sondern es macht mir etwas aus. Wir sind kollektiv gestrickt, sage ich jetzt umgangssprachlich, in unseren Resonanzräumen des Hörens. Und wenn der Musiker eine Beziehung zum Instrument aufbaut, die diese Verhältnisse adäquat anspricht und auch als Klangspektrum veräußert, hat man auch in der 50. Reihe Empfindungen, dass das dicht an einem selber stattfindet und auch wenn man selber das Instrument nie in der Hand hatte, zutiefst mit einem selber zu tun hat.
Okay, und auch hierzu haben wir ein paar Hörbeispiele, die hören wir uns jetzt an. Martin Landsettel, Violine, Hiromi Shimomura, Klavier, live am 31. Mai diesen Jahres, Schloss Lichtenberg. Wunderbare Klänge, wahnsinnig schöne Musik, Dankeschön.
Ja, die einzelnen Töne vor dem Chopin waren ein Weg des Klanges, nicht nur Instrument und Saal, so schön der Saal sein mag als Konzert, sondern zurück in die Kopfräume. Das sind Klänge, die erstmal auch etwas gerader klingen oder etwas zaghaft, aber es ist ein Einfädelvorgang in eine Resonanzempfindung im Kopf, die nicht selbstverständlich ist, weil die Geige, so nah sie auch jetzt am Kopf ist, eher einen strengen Klangkontakt hervorruft, naturgemäß. Ja. Und im Verlauf dieses Konzertes, es war ein Konzert, es war kein Vortrag mit Musikbeispielen, sondern wirklich Konzertcharakter, ging es darum, über Moderation die Differenzierung auch für den Hörer, besonders auch auf die Distanz, also im Sinne von Tragfähigkeit, zu unterscheiden und auch zu benennen.
Also für mich war das faszinierend, beides. Also Musik auf der einen Seite, die Moderation im Sinne von Hintergrundinformationen bekommen, die man sofort erkennen kann. In Mischung, ich fand es faszinierend. Es war echt klasse. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn es die Gelegenheit nochmal gibt, den Weg nach Schloss Lichtenberg zu finden und an solch einem Konzert beizuwohnen. Gibt es da demnächst mal wieder was?
Ja, wir haben wieder ein Konzert vor am 27. September diesen Jahres, also in einem Monat. Um 16 Uhr wieder Schloss Lichtenberg im Kaisersaal. Der Titel, das Motto wird heißen Musik zwischen Rezeption und Interpretation, die Kreativität des Nachschaffenden. Rezeption, davon haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen, also was ist auf der Wahrnehmungsseite des Interpreten zu entdecken? Wie wirkt das auf die Interpretation, dass diese nicht nur aus dem Kopf kommt oder aus irgendwelchen Prägungen, die wir schwer entschlüsseln können? Und damit wird die Kreativität des Nachschaffenden auch in ein völlig neues Licht gerückt. Klassische Musiker stehen in dem Ruf, dass sie nachschaffend sind. Das ist einfach mal gelogen, weil wir sensorisch und auch von der Inspiration her hoffentlich in den gleichen Entdeckerzustand geraten wie der Komponist, während er das komponiert hat. Und bei guten Kompositionen treffen sich da zwei. Nicht nur der Komponist, sondern der Interpret verantwortet vor Ort durch seine Sinnlichkeit diesen Aspekt. Und das wird Thema sein. Wir werden wieder gute Musiker haben. Wir werden Musik demontieren. Man wird also die Sprache mal aus dem Gesang herausnehmen. Man hört dann nur gesungene Klänge, das gesprochene Wort. Es wird wieder zusammengesetzt. Der instrumentale Aspekt des Gesangsklangs wird thematisiert und der gesangliche Aspekt im Instrumentalklang. Also wir werden wieder tüfteln.
Ja, eine ganz spannende Geschichte. Also ich kann nur jedem empfehlen, da vorbeizukommen, zuzuhören. Es ist sicherlich begeisternswert, definitiv. Wenn ich mich jetzt als Musiker, Sänger beispielsweise, mit dem Thema näher beschäftigen will, gibt es da die Möglichkeit am Institut was zu lernen?
Also unser Institut in Lichtenberg steht genau dafür. Es ist offen für Profis wie auch für Laien, die sich mit ihrer Stimme beschäftigen möchten. Wir machen dies in Form von Seminaren, Einführungsseminare, Themenseminare. Man kann zum Einzelunterricht kommen. Es gibt auch einen Ausbildungsmodus, wer so viel Blut geleckt hat, dass er diese Arbeit selber weitergeben möchte. Also die Pädagogik ist ein ganz wichtiger Anteil und auch eine große Herzensangelegenheit, denn man kann all diese Dinge erleben, erlernen und bei sich selber in die Welt bringen.
Wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, wir hören jetzt zum Abschluss der Sendung, weil wir sind schon fast so gut wie am Ende. Ein Titel von Tschaikowski ist er. Er heißt Kuda Kuda.
Ja, Jude, mir, Jelane, Druck.
Nähe.